Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 35. Episode des GZ-Podcasts Chefsache sprechen wir mit Guido Klaumann, Geschäftsführer von Sierra Madre. Klaumann, der das Unternehmen 1994 mitgegründet hat, hat die permanente Entwicklung der Unternehmenskultur zur absoluten Chefsache erklärt. Die Geschichte dieses Unternehmens beginnt nicht in einem Startup-Loft, sondern in einer alten Scheune, genauer gesagt in einem ehemaligen Schweinestall. Sierra Madre startete damals als Importunternehmen, das vor allem mexikanische Lebensmittel nach Deutschland brachte. Draußen mussten im Winter mit Gasradiatoren mexikanisches Bier und Spirituosen vor dem Einfrieren bewahrt werden. Eine Gründungsgeschichte, die so ungeschliffen ist, dass sie bis heute den Charakter des Unternehmens prägt. Aus dieser improvisierten Anfangsphase entwickelte sich ein Unternehmen, das sich vom Lebensmittelimporteur zum erfolgreichen Spezialisten für Spirituosen wandelte und heute Marken entdeckt, lange bevor sie im Mainstream ankommen. Doch der eigentliche Motor hinter diesem Erfolg ist nicht das Portfolio, sondern die Kultur und die Menschen dahinter, die sie leben. Klaumann beschreibt sie als unsichtbares Betriebssystem. Eine Wertebasis, die Orientierung gibt, Sicherheit schafft und gleichzeitig Raum für mutige Entscheidungen lässt. Der Pragmatiker will keine Ja-Sager, sondern Menschen, die mitdenken, widersprechen, Verantwortung übernehmen. Er schenkt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vertrauen, weil er weiß, dass sie in vielen Bereichen fachlich besser sind als er selbst. Zutrauen, Freiheit, Fehlerkultur, das sind die Leitplanken, die Sierra Madre tragen. Und sie sind der Grund, warum Projekte wie beispielsweise der Iron Maiden Rum in Rekordzeit entstehen konnten, weil ein Team, das Freiraum bekommt, schneller ist, als jede externe Agentur wie Klaumann glaubwürdig schildert. Wir sprechen darüber, wie man eine Kultur baut, die nicht nur funktioniert, sondern inspiriert, wie man mit Brand-Ownern auf Augenhöhe arbeitet, warum Authentizität wichtiger ist als jede Excel-Prognose und weshalb echte Partnerschaften nur entstehen, wenn beide Seiten Bock aufeinander haben. Und wir reden darüber, wie man als Unternehmen 30 Jahre lang neugierig bleibt, trotz Krisen, Flops, Marktumbrüchen und wachsendem Wettbewerb. Ein Gespräch, in dem Klaumann längst am nächsten Kulturupdate arbeitet. Lieber Guido, schön, dass du heute unser Gast bist beim GZ-Podcast Chefsache. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dich ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo Pierre. Erstmal lieben Dank für die Einladung und mein Name ist Guido Klaumann, wie du schon gerade gesagt hattest, Geschäftsführer, Gesellschafter Sierra Madre und mein Werdegang hat eigentlich überhaupt nichts mit Lebensmittel oder Spirituose zu tun gehabt, sondern hat im technischen Bereich angefangen und was heute naheliegend ist, es war tatsächlich eine Schnapsidee, mit der wir 1994 angefangen haben, Sierra Madre zu gründen. Mhm. Und zwar haben wir, oder ich, in einer Kneipe gesessen, habe zufällig meinen damaligen Partner kennengelernt, der einen Mexiko-Imbiss in Hagen hatte und vor Ideen sprühte, was man noch alles daraus machen könnte. Und daraus entwickelt hat sich dann tatsächlich diese Partnerschaft, die wir 94 begonnen haben, mit einem Partner aus Hamburg, Großhandel, mexikanische Lebensmittel im Ruhrgebiet zu starten. Wir haben tatsächlich begonnen in einer alten Scheune im Schweinestall, da haben wir das als Büro umfunktioniert und haben im Winter nicht nur uns beheizt in der Scheune, sondern auch draußen das Corona und Sol und das Eckes Bier, was fast eingefroren wäre mit Gasradiatoren, um sie dann doch noch ausliefern zu können, bevor sie platzen. Und so ging das Ganze los und Anfang der 2000er haben wir dann, wofür wir heute ein bisschen mehr bekannt sind, mit der Spirituose begonnen, speziell mit Tequila, weil wir öfters in Mexiko gewesen sind und immer guten Tequila verkosten durften und irgendwann mal gesagt, Mensch, das kennt hier keiner so richtig, also bringen wir das mal mit nach Deutschland. Haben dann mit fast über 100 verschiedenen Tequilas Deutschland bereichern wollen, aber ich glaube, wir waren da ein bisschen zu früh und das, obwohl wir die totale Begeisterung dabei hatten und sogar die Sonja Erler mit dabei, die ja unter Tequila Sonja ihren Spitznamen hatte. So hat das angefangen und in den auch Anfang der 2000er haben wir den Wechsel vollzogen von dem Großhändler für mexikanische Restaurants hin zum Importeur und Distributeur für Marken. Mhm. Das ist uns bis heute dann erhalten geblieben und im Laufe der Zeit haben wir dann das Spirituosensegment erweitert und sind heute auch dafür eigentlich bekannt. Mhm. Bekannter.
Also was mich auch noch interessiert ist, was hast du denn jetzt vor Sierra Mata gemacht? Warst du da angestellt oder warst du schon selbstständig?
Nee, da war ich Angestellter. Hier genau direkt gegenüber, wo heute unser Büro ist, im technischen Versandhandel. Mhm. Und von da aus bin ich als Einkaufsleiter Industriebetrieb gegangen und war nach 3,5 Jahren ein bisschen gelangweilt von der Aufgabe, weil die nicht mehr so herausfordernd war. Und dann kam die Kneipenbegegnung und daraus resultierend haben wir einfach den Mut zusammengefasst, das anzugehen. Also das war also nicht besonders professionell vorbereitet, sondern der reine Mut und der Bock, den wir darauf hatten, das irgendwie zu machen.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, Bock und Leidenschaft, ne?
Ja.
Und also wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich kenne das, was du gerade beschreibst, das ist so ein bisschen kurz vorm Bore-out, nicht Burnout, Bore-out, also dass du so unterfordert bist oder gelangweilt gewesen bist durch deine vorherige Tätigkeit, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt mal was völlig anderes. Ne? Also total spannend. Und jetzt auch an dich die obligatorische Frage, was hast du denn zur absoluten Chefsache jetzt erklärt?
Die Unternehmenskultur zu entwickeln bei uns hier, weil das ist so ein bisschen wie so das unsichtbare Betriebssystem, was so eine Firma unterfüttern sollte, ne? Und ich bin einfach überzeugt, dass wir diesem Thema mehr Raum geben müssen. Mhm. Und wir haben das auch schon mal angefangen und dann kam Corona und ganz viele andere Herausforderungen. Dann ist das wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten und jetzt haben wir gemerkt, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist, auch gerade jetzt in diesen wieder herausfordernden Zeiten auch eine gelebte Kultur zu haben, die auch Sicherheit gibt für die Mitarbeiter, für uns selber. Mhm. Und dass so eine Werteorientierung auch eigentlich nicht was Abstraktes ist und auch nicht eine One-Man-Show, sondern dass irgendwie alle daran teilnehmen müssen. Und dann haben wir halt eben, jetzt muss ich dazu sagen, wir sind ja mittlerweile zu dritt, fast zu viert in der Geschäftsführung mit Timo Fischer, der als Geschäftsführer auch den Vertrieb führt mit einer unheimlichen Energie. Mhm. Den Markus da Costa, der die Organisation und Struktur dahinter hat und seit ein paar Jahren jetzt auch Christopher Klotz als Marketingleiter und seit kurzem auch als Prokurist. Wir vier bilden also so die Führungsspitze und haben gesagt, Mensch, wir müssen Kommunikation und Werte ein bisschen mehr nach vorne schieben für uns selber, fürs Unternehmen, aber auch vor allen Dingen für die Mitarbeiter, um ihnen eine Perspektive aufzugeben. Ne?
Okay.
Denn auch nur da, wo so ein bisschen Werte sind, kann auch so ein echter Sinn entstehen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und das Ganze muss ja ein bisschen wachsen mit Vertrauen und Kontrolle und so weiter, die da dazugehört. Und das Gesamtpaket wollen wir jetzt etablieren.
Also wenn ich das jetzt für mich runterbrechen würde, seid ihr gerade dabei gewesen, eurem Unternehmen und euren Mitarbeitern sozusagen einen Kompass zu geben. Ne? Also das ist ja so, ne? du hast viel von Orientierung auch gesprochen, ja, und von Sicherheit auch, ja. Also lass uns das jetzt mal in die Praxis umsetzen, in der nächsten Frage. Und zwar ist ja euer Unternehmen dafür bekannt, für die außergewöhnliche starke Markenwelt. Also von Rum über Tequila, Mezcal bis hin zu innovativen Trendspirituosen. Wie prägt denn eure werteorientierte Unternehmenskultur die Art und Weise, wie Marken ausgewählt, entwickelt und im Markt positioniert werden?
In der Hauptsache ist es so, dass möglichst eine Marke eine Geschichte zu erzählen hat, eine Seele hat, dass die Menschen, die Brand Owner eine Authentizität besitzen, selbst für ihre eigene Marke auch brennen und die nicht nur als Gelddruckmaschine oder sonst irgendwas sehen, sondern und das spiegelt sich relativ schnell wieder, wenn man so mit Herz da dran geht, also neben aller Professionalität, die man natürlich haben muss, spürt man sowas und das bringt einen sofort dann näher zusammen und das ist auch ein Kriterium. Also wir haben mal jemand gesagt, die Marke kann noch so toll sein, wenn die Menschen dahinter nicht passen und nicht wir keine Kommunikation finden und keine Wertesystem dahinter haben, was einigermaßen ähnlich ist, dann lassen wir es lieber sein. Sonst haben wir nachher nur mehr Stress, als dass wir Spaß mit sowas haben, mit so einer Zusammenarbeit. Und das darf ja auch halt einfach nicht zu kurz kommen, ne? Und so sind wir gerade damals bei Tequila, was ich eingangs sagte, dass wir über 100 Marken hatten. Wir waren oft in Mexiko. Wir haben das Thema wirklich gelebt und geliebt und auch mit Sonja und so weiter und haben ganz tolle Geschichten gehabt, wie mit Aha Toro damals, wo die Maria und Josef, so hießen die Inhaber und so weiter in der alten Distille. Das sind einfach auch nette Geschichten und die da selbst gemacht haben und selbst auch da produziert haben mit eigenen Händen. Das sind halt einfach tolle Geschichten, die man auch nachher draußen erzählen kann, ne?
Okay, das heißt ja, ihr und euer Team muss sozusagen sich mit den Marken auch ein Stück weit identifizieren, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Genau.
Müssen wir. Also wenn wir davon nicht überzeugt sind, von der Marke oder von den Leuten, die dahinter stehen, lassen wir es in der Regel sein.
Okay, dann lass uns mal weitermachen. Euer Unternehmen gilt ja sozusagen als Frühindikator für Trends. Ihr entdeckt Marken oft Jahre, bevor sie im Mainstream ankommen. Welche kulturellen Prinzipien oder Entscheidungsmechanismen helfen denn eurem Team dabei, dieses Gespür für das nächste Große zu behalten?
Also das wichtige kulturelle Prinzip dahinter ist eigentlich Zutrauen. Also Zutrauen ist irgendwie der stille Mut zur Möglichkeit, ne? Wenn wir also wirklich innovativ sein wollen und nicht in starren Schablonen uns erdrücken lassen wollen, dann müssen wir so einem Team Freiheiten geben, auch sich abseits von irgendwelchen abgetretenen Pfaden zu bewegen und uns auch nicht von Niederlagen abschrecken lassen, die da passieren. Sowas haben wir natürlich, wie ich glaube, jedes andere Unternehmen auch gehabt. Man sollte auch darüber offen sprechen. Bei uns war das damals das Thema Stevia, was wir 2011 hatten. Da haben wir alle drauf gewartet, dass das kommt. Wir waren ja jetzt auf der Food-Seite zu Hause, wie auf der Getränkeseite. Also das Thema passte für uns ja wie Faust auf Auge im Mixbetrieb. Und dann haben wir Mate-Eistee mit Stevia gesüßt rausgebracht. Und dank tollem Vertrieb und allem Drum und Dran haben wir es tatsächlich auch da reingebracht, wo wir gar nicht zu Hause waren, wie im DM oder Rossmann oder sonst irgendwas. Und trotzdem war es leider der größte Flop unserer Firmengeschichte, weil keiner wollte es richtig haben. Wir waren mal wieder zu früh. Stevia war gar nicht nachher so akzeptiert, wie am Anfang gedacht. Das war auch nicht das Wundermittel, wo alle drauf gewartet haben. Zumindest der Hype war relativ schnell vorbei. Und das war schwierig. Aber trotz alledem sollte man mal immer nach diesem Bauchgefühl auch handeln. Und wir brauchen halt eben diese Freiheiten und die Expertise, vor allem der Mitarbeiter. Diese komplette Hands-on-Mentalität, schnell zu handeln, die brauchen wir halt einfach und die haben wir auch. Und das ist auch jetzt nochmal wieder passiert. im Rahmen des Iron Maiden Projekts, wo die Schweden auf uns zugekommen sind und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Band, die möchte gerne einen eigenen Rum haben, könnt ihr sowas? Die sind aber ungeduldig. So, können wir verstehen, die Ungeduld? Das sind wir auch oft selber. Allen voran bin ich da so ein bisschen federführend in Ungeduld. Und wir haben es tatsächlich in sehr kurzer Zeit geschafft, dieses Projekt aus dem Boden zu stampfen und das mit den ganzen Beteiligten und vor allen Dingen auch komplett in-house. Das heißt also, wir bedienen uns nicht von externen Agenturen oder sonst was, sondern wir schaffen das alles in-house selber zu bewerkstelligen. Und da muss man großen Respekt vor den Mitarbeitern haben und der Kompetenz, die die einfach mitbringen, das auch dann tatsächlich so hinzukriegen. Das ist alles nicht immer selbstverständlich und braucht halt eben genau dieses Zutrauen. Ja. Und selbst wenn man dann mal, wie ich es beschrieben habe, auf einen Flop sich leistet, muss man einfach sagen, dass ich irgendwann mal recherchiert habe, dass nur 10% aller Unternehmen irgendwie die 30 Jahre auch wirklich schaffen. Und da muss man sagen, ja, da haben wir trotz einiger Sachen viel richtig gemacht.
Sagen, und man lernt ja auch aus solchen.
Ne? Und man lernt aus den Fehlern und deshalb muss man auch zusehen, dass diese Fehlerkultur erhalten bleibt.
Ne? Und ich finde das total spannend, also gerade was Iron Maiden angeht, das ist ja nun wirklich unter den Heavy Metalern, ich habe die früher in meiner frühesten Jugend ja auch gehört, ja, ist das ja die Heavy Metal Band schlechthin, ne? Also wie kommt man denn an die?
Okay. Zufall, purer, reiner Zufall, weil wir bei einem Unternehmen, das uns bei Amazon so ein bisschen hilft, da sitzt ein Schwede mit dabei, der kennt den anderen Schweden, der für die Band zuständig ist und die sagen, ja, wir haben hier, ich kenne ja einen, der macht Spirituosen und du suchst doch jemanden, oder nicht? Und so sind wir zusammengekommen. Also es ist keine Recherche von denen gewesen, noch irgendwie, dass wir uns dem Thema besonders gewidmet haben, sondern purer Zufall.
Spannend.
Und dann natürlich, dass man, das muss man ja sagen, dann auf allen beteiligten Seiten, der Vermittler sagt, ich kenne die und ich kenne die und ihr seid beide, ich glaube, ihr passt zusammen. Macht das mal miteinander. So, und das ist das Schöne, wenn dann man sich auf Augenhöhe einfach begegnet und auch beide an dem Projekt einfach Spaß haben.
Guido, was ist denn dein Musikgeschmack?
Mein Musikgeschmack ist eher 80er, 90er im Remix und sonst was. Also ich wollte keine Backstage-Garten haben von allen.
Okay. Spannend, sehr spannend, aber gut. Jetzt lass uns mal diese Philosophie, die ihr da habt, auf die einzelnen spirituosen Kategorien runterbrechen. Ihr habt ja Rum, ihr habt Tequila Mezcal, ihr habt Craft Spirituosen. Und die leben ja alle sehr, sehr stark von Authentizität, schwieriges Wort, Authentizität und Herkunft. Und jetzt die Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass deren interne Kultur, die jetzt oder eure interne Kultur, geprägt von Wertschätzung, Verbundenheit und Verantwortung, auch in der Zusammenarbeit mit diesen internationalen Produzenten spürbar wird?
Das ist wieder eingangs, das, was ich schon sagte, ist, dass man zusieht, dass man auf Augenhöhe bleibt und man sieht auch oftmals Schwierigkeiten, das gilt ja immer wieder, wenn ich sage ja Champions League mit Kreisliga zusammenspielen will, dann funktioniert das in der Regel nicht. Das heißt also, man merkt automatisch, dass die beste Kommunikation zwischen Partnern ist, die gleiche Werdegänge haben oder das gleiche Zutrauen hatten oder wie wir die Kultur oder das Unternehmen von Grund auf gebildet haben, weil man versteht sich sofort blind. Und das führt oftmals dazu, dass dann, wenn auch mal kulturelle Themen da sind, ne, jetzt nehme ich Mexiko, da diese vermeintliche Manana-Mentalität und so weiter, die führt ja auch schon mal zu Dissonanzen, wo man sagt, hey, warum dauert das so lange? Und wenn man sich dann aber miteinander versteht und diese trotz kultureller Unterschiede, die manchmal da sind, auch mit Nachsicht da dran geht und sich in die andere Seite hineinversetzt, das von beiden Seiten aus passiert, dann gibt es eigentlich keine echten Probleme, sondern gibt es einfach nur Lösungen. Und man kommt immer wieder in das Lösungsorientierte hinein und dann werden das auch echte, nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften, die dann nachher daraus entstehen. So. Und damit lösen sich die meisten Probleme auf und dann, wenn auch so ein echter Wille dahinter ist, das haben wir jetzt gehabt, kann ich jetzt noch nicht im Detail drüber erzählen, aber wo wir eine Kategorie etablieren oder noch dazu nehmen, wo wir sagen, ist schwierig und guck dir die Probleme an, die so eine Kategorie mit sich bringt und dann von der anderen Seite aber sofort ein Zugeständnis kommt, weil der Wille da ist, dass man das
also
zusammen
aber auch Chancen,
macht,
ne? Chancen,
weil man sich schon ein bisschen kennt. Chancen, ja, natürlich, klar, Chancen und Risiken. Aber dann merken beide, dass sie Bock aufeinander haben. So, und dann wird das auch was. Ob das jetzt was Großes wird oder nur was Mittelgroßes oder Kleines, spielt dann in dem Moment ja keine Rolle mehr. Aber man will und man glaubt einander. Und das macht dann komme ich wieder dazu, dann kommt auch die Zufriedenheit daraus. Und auch dieses Mal, okay, wir lassen jetzt mal 5 gerade sein, auch wenn wir ein anderes Ziel ausgeschrieben haben, dann ist das halt eben so. Ne?
Ihr habt ja einen tollen Claim, der heißt für mehr Begeisterung. Wie übersetzt du diesen Anspruch in die tägliche Arbeit, auch in deinem Team? Also jetzt vom Brandmanagement über den Vertrieb bis hin zur Gastronomieaktivierung, für mehr Begeisterung zu sorgen?
Also so als erstes ist ja dieser Claim wie so eine Art operativer Leitfaden. Ne? Also das diese Begeisterung entsteht natürlich auch nicht einfach auf Knopfdruck, indem man jetzt sagt, so, hey Leute, ab heute sind wir begeisterungsfähig für alles Mögliche und ihr müsst es auch draußen sein, sondern das ist so ein bisschen gelebte Wertschätzung und die Qualität unserer Arbeit. Ne? Im Marketing bedeutet das dann mit Christopher Klotz als Marketingleiter, dass wir Erlebnisse schaffen wollen und wir sind da nicht rein in Werbekampagnen. Das gelingt dann wieder mit dem, was wir auch da schon hatten, ist möglichst viel Freiraum, weil das Schöne ist ja, dass die Leute ja mehr Wissen und Kenntnisse über ihren Fachbereich haben, als wir ja selber. Also fuschen wir da auch nicht rein, sondern wir lassen die dann einfach machen. Und diese Entwicklung führt dann halt eben auch zu coolen Ideen oder so wie wir es letztes Jahr hatten, zu beschleunigten Themen, wie wir mit Don Papa zu Perucaville gekommen sind. Da wollte keiner mehr in 2 Monaten das aufziehen und unser Eventmanager hat gesagt, schaffe ich.
Okay, cool. Weil er wollte.
Weil er wollte, weil er da Bock drauf hatte und alle hatten da Bock drauf. Ne? Alle wollten einmal zu Perucaville. Damit schaffen wir das. Und dann kommen natürlich dazu, dass wir dann Messen und Events haben und so weiter. Das ist ganz klar. Im Vertrieb ist das dann mit Timo, mit den Kunden einfach Aktivitäten entwickeln zu wollen. Ne? Also und dass man versucht, anständige Lösungen anzubieten. Das ist zum Beispiel das, ich glaube, das sind wir einzigartig. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es mal, dass wir die Einzigen sind, die flaschenweise Spirituosen oder sonst was in den Fachhandel oder sonst irgendwo hin liefern. Das macht sonst keiner, sonst geht es eher palettenweise. Und das ist natürlich auch ein gutes Tool für den Außendienstler, was es ihm einfacher macht, was zu verkaufen und zu präsentieren und sagen, guck mal hier, wir glauben so sehr an uns, an unsere Ware, die wir da haben, dass wir euch erstmal mit kleinen Mengen beliefern, guckt, wie es läuft. Und wir freuen uns doch alle nachher, wenn es gut läuft. Und dann hat jeder ein Invest getan. Ihr seid bereit, was aufzunehmen. Wir sind bereit, in kleinen Mengen mal zu liefern. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie es funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist es auch gut. Aber in der Regel wissen wir zu 90%, Mensch, das klappt. So,
das
und,
schafft Vertrauen, ist ja klar, ne?
Das schafft Vertrauen. Und das ist auch halt eben das gute Entree für den Außendienst. Ne? Und dann gibt es dann da drumherum Schulungen für Personal, dann haben wir auch beim Handel direkt vor Ort Tasting-Veranstaltung, Rum-Tasting, Whisky-Tasting oder sonst was, wo der Händler seine Endkunden einlädt zu einem Tasting, was wir organisieren und bewerkstelligen. So, und das das einfach, wir versuchen damit einfach schlichtweg einen zugewandten Service zu haben zum Kunden hin, um denen zu zeigen, wir sind willens, mit euch was auszuprobieren. Mhm. Ne?
Ihr zeigt ja auch, ihr presst nicht einfach die Ware in den Markt. Ne?
Nein. Und dann kommt ja auch dazu, und das ist auch so ein Part, den die Leute insgesamt, und da kann man auch wieder so ein bisschen stolz sein, wenn wir auf Messen gehen, auf Endverbrauchermessen, dann bewerkstelligen wir die mit eigenen Leuten aus dem Vertrieb, aus dem Büro heraus. So, diese Leute sind also vor Ort, die merken dann auch, sie sind selbst begeistert, sind auch die besten Geschichtenerzähler, weil sie die Marken teilweise ja alle selbst in- und auswendig kennen. Und das schlägt beim Kunden über. Die merken die Resonanz, die eigenen Mitarbeiter auch wieder. Und dann ist wieder Spaß da und Freude da und diese Anerkennung von beiden Seiten. Und ich glaube, das ist dann das Ziel des Ganzen, ne? Dass man die Leute auch mal zusammenbringt und auch mal die Nase wieder im Wind hat, was wirklich draußen passiert. Ne?
Ja, also man merkt schon, dass ihr das hier insgesamt, so wie du es erzählst, auch sehr authentisch seid. Ne? Also auch, ihr habt irgendwie jetzt kein drittes oder viertes Service-Team irgendwie angemietet, sondern ne, das kommt ja alles bei euch sozusagen originär aus dem Unternehmen selbst heraus. Ne? Und das macht, glaube ich, jede Menge aus. Ne? So, jetzt wissen wir aber auch, dass der Spirituosenmarkt hochkompetitiv ist, gleichzeitig fragmentiert und natürlich auch innovationsgetrieben. Wie schafft ihr es, eine Unternehmenskultur, die sowohl operative Exzellenz als auch unternehmerische Freiheit ermöglicht, gerade wenn es um neue Marken, neue Kategorien oder auch eben mutige Launches geht?
Boah, ja, das schwierige ist Frage. Wirklich eine schwierige Aufgabe. Ne? Das ist so ein bisschen Navigieren in Polaritäten. Ne? Also das vermeintliche Managen von Gegensätzen wie Freiheit und Struktur, ne? Fühlt sich immer unheimlich schwierig an. Ist es aber gar nicht so richtig. Wir haben dann mit Markus, ja, der Da Costa, der vor fast 10 Jahren, glaube ich, jetzt zu uns gekommen ist vom BSC als Großhändler und einfach schon große Strukturen auch kannte und gelebt hat und auch selbst entwickelt hat. Und der bei uns hier die Prozesse steuert. Und das ist dann ganz wichtig, auch im Wachstum. Da sind wir ein bisschen hinterhergelaufen, so wie das damals sich angefangen hat zu entwickeln. Es ist eine gute Architektur im Hintergrund, die wiederum Freiheiten schafft. Denn wenn ich weiß, dass das im Hintergrund alles funktioniert und ich mich auch darauf verlassen kann, dann kann ich halt eben vorne kreativ antreiben und neue Ideen entwickeln und sonstiges tun, ohne mal Angst haben zu müssen, da geht ja alles nur schief. Und das ist auch, wenn wir solche Kundenanbindungen haben, die Herausforderungen werden ja immer größer dahingehend, dann haben wir es bis jetzt immer irgendwie noch geschafft, das möglich zu machen, dass wir das organisatorisch hingekriegt haben, so eine Anbindung technisch abzubilden. So, und weil diese Strukturen miteinander funktionieren, wirst du ein zuverlässiger Partner auf der Brand-Owner-Seite wie auf der Kundenseite. Ne? Und diese Systeme brauchst du. Und diese Umsetzungsstärke schafft natürlich die Freiheit dann für auch mal mutige Ideen. Wenn zum Schluss, das hatten wir gerade auch schon mal, wenn mal was schief geht, dann ergibt sich ja einfach eine Lernkurve daraus. Und wenn wir die nicht mehr wiederholen, die gleichen Fehler, dann ist es genau richtig, dass man offen über die Fehler spricht und auch aufzeigt und damit rumläuft, damit nicht andere den gleichen Fehler auch noch machen, sondern bestenfalls alle das mitkriegen und alle davon profitieren. Und dann dürfen wir halt eben, orientieren wir uns an neuen Fehlern, die wir mit nochmal machen. Aber das ist, glaube ich, das Kernthema und das, was nachher dazu führt, dass wir mit Markeninhabern, mit dem Team und allem drum und dran versuchen, das konsistent hinzukriegen.
Und Jetzt arbeitet ja Sierra Mate stark mit sehr charaktervollen Marken, ja. Wie gelingt es euch denn, eine interne Kultur zu etablieren, die diese Marken jetzt nicht nur einfach verkauft, sondern wirklich auch versteht? Also, und damit auch glaubwürdig im Markt auftritt. Das hast du, glaube ich, am Anfang schon so ein bisschen erklärt, ne? Also, dass ihr so diese Seele dieser Marken auch versucht zu verstehen.
Also, indem wir so ein bisschen auch die Philosophie der guten Arbeit leben, ne? Das bedeutet, so eine Arbeit sollte erfüllend sein und natürlich auch profitabel, keine Frage, ne? Und diese Leidenschaft und Begeisterung für das Produkt und die Marke müssen wir halt eben transportieren über das Brandmanagement, das da ja erstmal in der Verantwortung ist. Und das gelingt uns halt eben auch vor allen Dingen intern, indem wir Online-Schulungen mit dem Team machen und dem Brand-Owner zusammen. Das Klassische, was alle kennen, dass man auch solche Unternehmen Klar. besucht und so weiter, dass die hier zu uns kommen und miteinander sehen, dass wir familiär umgehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals als Botokal zu uns gekommen war, da waren wir ja nun noch echte Greenhörner. Und da haben wir hier noch Kicker, Billard und alles hier oben gehabt. Und dann haben wir einfach nur zusammen gegrillt und zusammen abends ein bisschen gezockt und ein Bier dabei getrunken und haben uns unterhalten. Und jeder hat seine Geschichten erzählt. Und das transportiert man dann halt einfach weiter. Und das führt dann zu dieser Mythologie so ein bisschen, die da ist, ne? Das ist dann das führt man halt einfach sofort und das zieht sich durch, ne? Und das hat es auch bei vielen anderen Marken halt
also
einfach
Raum
so gegeben.
Also Raum für Persönliches, Raum für Menschliches, höre ich da raus.
Ja, unbedingt. Und das halt eben nicht nur in der Führungsebene, sondern die müssen ja jeden Tag auch miteinander arbeiten.
Klar.
Ne? Und das muss gelingen. Das gelingt am besten, indem man auch da wieder gemeinsame Erlebnisse vorher hatte. Ne? Das verbindet ja ein bisschen mehr.
Gut, aber jetzt ist ja Sierra Mate ist ja nun auch ein Unternehmen, ne, das wirtschaftlich sozusagen arbeiten muss. Jetzt frage ich dich, wie sieht denn bei euch die werteorientierte Führung aus, insbesondere bei herausfordernden Situationen? Also wie geht ihr mit kulturellen Spannungsfeldern um, etwa zwischen Wachstumserwartungen, internationalem Wettbewerb und dem Anspruch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf der anderen Seite Sicherheit, Perspektive und Kreativität bietet?
Oh, wir sind ja jetzt fast 30 Jahre am Markt und dann hat es schon die eine oder andere Krise ja auch mal gegeben. Und die haben wir ja alle überstanden, sonst würden wir heute nicht miteinander sprechen. Also insofern, wir besitzen einfach ein solides Fundament, bleiben vor allen Dingen auch anständig und halten den Kopf immer oben, dass man so auch herausfordernde Situationen einfach gut überstehen kann. Ne? Und dann war mit Sicherheit der Weggang von Botokal und auch fast ja schon Don Papa damals, war ein einschneidendes Erlebnis, weil das waren und sind die wichtigsten Marken gewesen bei uns im Portfolio. Und da haben wir ja unendlich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt und das hat uns schon tief getroffen. Mhm. Ne? Und im Konzern wäre da wahrscheinlich sofort der Rotstift angesetzt worden und alles Mögliche. Okay. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, so, warte mal, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jetzt gucken wir erstmal, wie kriegen wir das denn zusammengewuppt. Und das sind die, ich sage jetzt mal so, Kernwerte der Verbundenheit und Verantwortung. Ne? Und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, erstmal bleibt alles so, wie es ist für die Mitarbeiter, für uns selber. Und wir besinnen uns mal wieder auf unsere Anfänge, wo wir auch Kaltakquise betrieben haben und sind hingegangen und haben versucht, Marken zu akquirieren einfach. Und sind hingegangen und haben unser Eigenmarkensortiment ein Stück weit weiter ausgebaut und haben so es geschafft, nach der anfänglichen Schockstarre unsere eigene Energie und den Druck, den wir hatten, umzusetzen in was Positives, was dazu geführt hat, dass Don Papa nachher doch geblieben ist, obwohl der Verkauf ja da war. Wir neue Marken dazu bekommen haben, wie Aha Riese, die uns heute die großartigen Anteil an dem Unternehmen oder an den Umsätzen haben. Und gepaart dann mit den Eigenmarken wie Remedy oder dass wir jetzt Remedy RTD nach draußen gebracht haben. Wir werden noch ein, zwei neue Produkte auch jetzt demnächst dazu haben. Und das alles führt dann dazu, dass die ganze Struktur so erhalten geblieben ist und wir jetzt einfach weitermachen konnten, trotz dessen, was da war. Und das schafft natürlich auch ein bisschen Resilienz.
Absolut.
Ne? Weil man ja weiß, dass wenn ich so etwas schaffe, was soll denn dann wirklich schiefgehen?
Unabhängigkeit.
Wir haben ja jetzt, Unabhängigkeit. Und wir haben ja jetzt wieder genau das herausfordernde Thema, dass Kaufzurückhaltung. Jetzt steht im Raum, dass wir eine Brandwandsteuererhöhung haben sollen. Na, wie gehen wir denn damit um? Was machen wir damit? Und so weiter. Und das oberste Ziel ist Gelassenheit, Ruhe bewahren, wohlüberlegt Pläne schmieden und dann zum richtigen Zeitpunkt ausführen. Es hört sich einfach an, ist es nicht so, aber das ist der Grundgedanke dahinter. Einfach.
Also ich verstehe, was du meinst, weil ich habe da ein Bild vor dem Kopf. Es bringt nichts, wenn du mitten im Stau stehst und schimpfst und wütest, ja, weil du kommst dadurch auch keinen Meter voran. Ne? Also im Endeffekt, wie du schon richtig sagst, du musst wirklich die Ruhe bewahren und bei dir bleiben. Und was mich nochmal interessieren würde, jetzt auch gerade was die Eigenmarken angeht, wie viel habt ihr denn jetzt schon insgesamt?
Also wir haben Trespass als Rum, Remedy als Spice Drum, wir haben Enzo als japanischen Whisky, wir haben RTD von Remedy, wir bekommen jetzt eine Art Whisky-Likör, Connor and Riley, wir haben Stay Vodka mit dazu, der so ein bisschen nachhaltig ist. Also das Packaging ist recycelt. Also wir haben beim Stay Vodka eine recycelte Flasche, ein recyceltes Etikett, einen recycelten Korken, wobei der Korken besteht aus Resten bei der Korkenproduktion und wird dann wiederverwendet. Wir werden auch irgendwann nochmal, das dauert noch ein bisschen, einen Tequila sehr wahrscheinlich haben. Ne? Unseren Ursprung wieder gerecht werden. So steht es ja mit Sierra Madre, Mutterberg in Mexiko. Also da gehört der Tequila damit dazu. Ne? Und wir haben im Food-Bereich, das darf man nicht vergessen, das hilft uns im Moment auch ein bisschen, mit Palapa, einer Eigenmarke, die gut im Handel funktioniert und die ja jetzt tatsächlich in dem Moment sogar Stabilität und Wachstum bringt. Da sind wir dankbar in unseren Wurzeln, die wir damals hatten, dieses Sortiment zu haben.
Das auch, ja klar, noch weiter beizubehalten, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Ne?
Ja.
Und gerade wenn man das jetzt auch perspektivisch sieht, ich weiß nicht, da hast ja bestimmt auch diese Roland-Berger-Studie mitbekommen, dass bis 2040 angeblich 50% des Alkoholverbrauchs sinken soll, also und das soll auch so bleiben, also sagt jetzt Roland Berger, und das Einzige, was überleben sollte, ist dann höchstens was alles in Richtung Premium und Genuss geht, ne? Also es wird weiterhin dann seine Berechtigung behalten, da seid ihr ja sozusagen schon auf dem richtigen Pfad, ne?
Wenn das so kommt, sind wir auf dem richtigen Pfad. Bis dahin ist noch ein weiter Weg, gucken wir, wie wir Lösungen finden und Wege neu beschreiten. Das wird sich sehr wahrscheinlich 2 bis 3 bis 4-jährig neu anpassen, bis wir soweit sind.
Und, ja, lass uns doch mal in die Zukunft schauen, Guido. Also wenn du jetzt so 5 Jahre nach vorne blicken würdest, so welche kulturellen und markenseitigen Entwicklungen würdest du dann jetzt als Erfolg betrachten? Und wie soll sich denn Sierra Madre als Arbeitgeber, Trendsetter, Markenhaus deiner Meinung nach bis dahin weiterentwickelt haben?
Also wenn wir beide dann in 5 Jahren wirklich nochmal hier zusammensitzen sollten, ne, und den Podcast nochmal zusammen machen,
bin ich gespannt.
Dann wäre es total schön zu sehen, dass wir diesen jetzt eingeschlagenen Weg vollendet haben zu einem werteorientierten Unternehmen und Markenhaus und das erfolgreich beendet haben. Ne? Also markenseitig wird das bedeuten, wir wollen ein gesundes Gleichgewicht schaffen zwischen Distributionsmarken und Eigenmarken und damit wir so ein bisschen Unabhängigkeit haben, weil das die Schockstarre, von der ich gesprochen habe, die war ja kurzfristig schon da und daraus lernt man ja auch ein bisschen, sich selbstständig auf die Beine zu begeben und eigenes zu entwickeln, zumal wir ja auch jetzt einen Erfahrungsschatz daraus haben. Das ist das, was wir als Haus haben wollen. Wirtschaftlich, klar, wenn ich jetzt Timo frage, ey, ab nach oben, noch mehr, noch mehr, klar, noch mehr. Und das ist der richtige Grundsatz. Wie viel das nachher sein wird, mag ich in den jetzigen Zeiten nicht zu prognostizieren, aber definitiv geht das irgendwann nach oben.
Okay.
Ne? Da werden wir noch ein paar Ideen
haben. Ja, das glaube ich auch. Also da werden euch die Ideen nicht ausgehen. Ihr seid ja eh schon so leidenschaftlich.
Aber ich habe noch, ne, und dann ist, glaube ich, das, was nachher ist, ist der wahre Erfolg, den würde ich jetzt persönlich auch an was anderem bemessen. Das ist, dass wir uns, es muss uns gelingen, so die Seele zu bewahren. Ne? Also, dass wir auch 2031 menschlich, nahbar, bodenständig und familiär irgendwie noch miteinander umgehen. Ne? Und dass die Leute, die bei uns arbeiten, auch spüren, dass sie nicht nur irgendeine Nummer sind, sondern dass wir ihre Arbeit wertschätzen, dass wir gemeinschaftlich Verantwortung übernehmen für unser Handeln und die auch mit einbeziehen und dass wir abseits von allem Tumult, die es drumherum gibt, hier eine Beständigkeit einfach haben, die den Menschen Ruhe gibt. Und aus der Ruhe erwächst ja dann die Stärke nachher wieder heraus, zu handeln und auch was Gutes zu bewegen und vor allen Dingen auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Also das ist so ganz wichtig. Ey, wenn ich nichts zu lachen habe, dann wird es echt schwierig.
Ja, ne? Dann kann so ein Arbeitsleben lang werden. Ne?
Ja.
Was mich nur so zum Schluss interessieren würde, ist ja, wie gesagt, ihr habt ja auch die Food-Schiene. Kannst du mal ganz kurz noch zum Schluss sagen, wie da die Gewichtung jetzt ist? Also Spirituosen ist ja ganz klar der größere Part, ne?
Ja, also umsatztechnisch ist da, bewegen wir uns, glaube ich, bei 82, 83 zu 17 ungefähr. Also Spirituose wertmäßig. Volumenmäßig ist das ein bisschen was anderes, weil so eine Chipstüte echt viel Volumen wegnimmt. Ist die Verteilung.
Und wird bei euch gerade jetzt in Anbetracht dieser herausfordernden Zeiten Food noch mehr Gewicht bekommen in Zukunft?
Ja, wir wollen da ein bisschen noch mehr Augenmerk drauf geben. Wir wollen auch schauen, dass wir noch 1, 2, 3, 4 Produkte dazu bekommen, die in das Sortiment hineinpassen. Und haben ja jetzt heute schon auch das, dass wir ja wissen, wie wir gemeinsam mit diesen zwei auseinanderliegenden Segmenten trotzdem beim Kunden zusammen erscheinen können. Und das ja auch für die meisten so gelernt ist. Und insofern werden wir mit Sicherheit ein bisschen das Food-Sortiment noch in den Fokus
rücken. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Das denke ich mir. Ja, Mensch, Guido, zack, ist die Zeit vorbei. Danke dir für die Zeit, für das Gespräch.
Gerne.
Fand ich total angenehm, muss ich sagen, weil auch irgendwo sehr spannend. Es menschelt bei euch, ganz toll. Und kam auch gut rüber, dass ihr Bock habt auf das, was ihr tut, ne?
Ja, liegt bei uns wirklich in der Genetik, glaube ich, mit drin, kann keiner richtig was für, aber es ist tatsächlich so. Und das hat man damals am Anfang schon so gemerkt und das ist tatsächlich bis heute so geblieben. Und das ist schön zu sehen.
Dann behaltet weiter eure Begeisterung. Bis bald.
Pia, vielen Dank. Schönen Tag.
Gerne.
Ciao.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.